Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Transformationsforscherin und Nachhaltigkeitsexpertin Maja Göpel, Autorin der Bestseller Unsere Welt neu denken und Wir können auch anders. Herzlich willkommen im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir schauen auf die Themen an diesem Mittwoch und ich freue mich sehr, dass wir das mal wieder zusammentun. Und ich habe ja auch immer das Bedürfnis, zumindest am Anfang, so weil ich weiß, was dann danach kommt, zumindest am Anfang nochmal so schöne Nachrichten zu finden. Und ich hätte jetzt das Stichwort Seifenblasen anzubieten. Haben Sie eine Ahnung, warum? Ist Ihnen das begegnet? Vor 75 Jahren. Kam der erste Anbieter, den es glaube ich immer noch gibt, Pustefix.
Pustefix,
ja, genau, kam raus mit dieser Idee, wir machen mal ein bisschen Seife ins Wasser.
Es schillert, floatet so lautlos vor sich hin, ja. Ne? Macht immer Spaß, also inszeniert auch jedes Mal Geschrei, Gesprünge und Gelache.
Mhm. Also gut. Ich komme jetzt nicht mit dem Stichwort sinnlose Ressourcenverschwendung, oder?
Ja, interessante Frage. Ich weiß nicht, wenn man es so mit irgendwelchen metallbasierten Konfetti vergleicht, ist vielleicht die Ökobilanz ist relativ noch ganz gut.
Maja Göpel, vielleicht, und jetzt kommt meine wirklich gewagte Brücke in unser erstes Thema, ist ja das Heizungsgesetz die große Seifenblase des Robert Habeck und die FDP ist der kleine nervige Junge, der sie unbedingt, als alle sich noch freuten darüber, kaputt machen muss. Aber vielleicht ist alles auch ein bisschen differenzierter. Wir sprechen darüber heute. Schön, dass Sie dabei sind und schön, dass Sie uns heute zuhören, live am Radio oder eben jederzeit, wenn Sie mögen, im Podcast. Schönen guten Tag. Wir haben hier zwei Zeitungen vor uns liegen, die Bild und die Taz. Und die machen eigentlich deutlich, wie polarisiert wir mittlerweile diskutieren rund um den Klimaschutz. Konkret jetzt natürlich vor allem um dieses berühmte Heizungsgesetz. Die Bild, die legt heute nochmal nach. Habeck plant nächsten Heizhammer. Ich weiß nicht, wievielte Bild-Schlagzeile das ist, die so in diese Richtung geht. Und die Taz, die Tageszeitung, die nimmt wiederum die Aussage von Olaf Scholz aus. Der hatte ja über die letzte Generation gesagt, na, das sei bekloppt, was die da machen. Die Taz titelt heute selber bekloppt und kritisiert dann eben, dass die Koalition nicht mal dieses Heizungsgesetz jetzt im Zeitplan hinkriegt. Maja Göpel ist bei mir eine der führenden wissenschaftlichen Stimmen in der Klimadebatte, Mitbegründerin der Scientists for Future. Ich habe eine gewisse Ahnung, welche Schlagzeile hier aus Ihrem Herzen spricht. Liegt nahe.
Ja, also ich nehme nochmal die Analogie mit der Seifenblase auf. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, die Seifenblase des Heizungsgesetzes und vielleicht ist die FDP der kleine Junge, der reinsticht und sie kaputt machen will. Wichtig ist ja immer wieder zu fragen, worum geht's eigentlich? Ne? Und da könnte man sagen, diese Seifenblase ist die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in Deutschland in der Zukunft und ist die Glaubwürdigkeit der Deutschen Republik auf dem internationalen Parkett. Sowohl auf der Europäischen Unionsebene als auch im internationalen Völkerrecht. Und deshalb ist immer die Frage, worum kämpfen wir eigentlich und worum geht es eigentlich vorauszusetzen? Ne? Und ich denke, aus dieser Perspektive heraus kann man das ganz gut aufschlüsseln und wirklich auch zu überlegen, ist mir ja auch immer wichtig, was sind Ursprünge und Treiber von bestimmten Verhaltensweisen und einfach zu sagen, die jungen Leute sind bekloppt. Wenn die jungen Leute aber wirklich in der Straße stehen und sagen, wir haben alles andere probiert, wir wissen überhaupt nicht mehr, was wir sonst machen sollen, die sitzen uns einfach aus und dann mit den Minimalforderungen wie einem Tempolimit, was irgendwie alle Länder der Welt eigentlich haben, außer wir, nicht mal ein Goodwill gezeigt wird, zu sagen, wir machen das, nennen wir die Low-Hanging Fruits. Also es gibt keine Einbußen für die Lebensqualität. Staus werden damit vielleicht sogar
Sagen Sie das mal jemand, der gerne schnell fährt, aber gut,
klar. Ja, dafür haben wir inzwischen ja Simulatoren. Also irgendwann ist eine gewisse Ernsthaftigkeit in der Debatte halt auch notwendig. Und das ist leider immer wieder der Job der Wissenschaft. Dann wird uns vorgeworfen, sind Doomsdayer und Doomsayer. Aber wir werden ja immer wieder genötigt.
Das ist immer so das Horrorszenario und das Weltuntergangsszenario.
Aber dann sind, genau, und dann müssen wir wieder sagen, das wird sehr unbequem. Und vielleicht werden eure tollen Autobahnen dann auch regelmäßig überschwemmt sein. Und dann kann man überhaupt nicht mehr fahren und solche Sachen.
Soll ja passiert sein bei einem wichtigen Auto. Rennen der Welt, aber gut. Ja. Um nochmal in diesem, jetzt haben wir schon die Seifenblase so in der Welt und die Frage, wie geht man damit um, dass der eine offenbar diese Seifenblase dieses Gesetzes zerstechen will, der die Seifenblase gemacht hat, Robert Habeck, der Klima- und Wirtschaftsminister, der hat ja jetzt auch reagiert und das spiele ich uns mal ein und die Frage wird dann sein, ist das jetzt auch sozusagen so mittlerweile Kindergeburtstagniveau?
Dass es nicht aufgesetzt wird, ist aus meiner Sicht ein Wortbruch gegenüber der Vereinbarung, den wir nach dem Koalitionsausschuss getroffen haben. Wir heißt die FDP-Partei, Fraktions- und Regierungsebene. Da steht klar drin, wir wollen diesen Prozess vor der parlamentarischen Sommerpause abgeschlossen haben. Das wird jetzt mit der Verschiebung nicht mehr möglich sein. Und ich nehme zur Kenntnis, dass die FDP sich nicht an das gegebene Wort hält an dieser Stelle.
Robert Habeck, der gar keine Mühen mehr macht, irgendwie drumherum zu reden. Ist das jetzt stark von ihm oder ist das eigentlich ein Zeichen der Schwäche, dass er es so aussprechen muss?
Ich glaube, muss ist das richtige Wort. Weil im Prinzip viele sich ja gefragt haben, wie lange will der das noch aushalten? Und gestern Abend hatten wir erst die Debatte bei der IG Metall, interessanterweise, ne, die auch sowohl in Wärmeverband, also Wärmewende-Thematik, als auch bei der Verbrenner-Ausgeschichte die Industrie eigentlich gesagt hat, okay, gehen wir mit. Was da eben wieder so schön anklang wie Verbote, Verordnung ist schlimm, nehmen die als einen klaren Investitionsanreiz, weil sie eine Planungssicherheit haben. Wir sehen ja auch wieder Boom der Investitionen und sogar Rheinmetall jetzt in Wärmepumpen umsteigt etc. Also man kann ja auch wirklich sich fragen, warum ein ständiges Infragestellen irgendwo hilft. Also ich mit meinen Gesprächen in der Industrie bis hin zu Bauernverbänden etc. ist der Wunsch nach klaren, verlässlichen, Planungssicherheit gewährenden Ansagen aus der Politik gerade viel größer, als irgendwie Partikularinteressen vermeintlich noch zu verteidigen. Und ich finde, irgendwann ist es auch wichtig, das zu benennen, wo das herkommt. Mhm. Also eine Koalition ist eine Koalition, es gibt einen Koalitionsvertrag. Und gestern bei der Debatte war immer wieder zu erinnern, was steht da eigentlich Gutes drin. Weil diese Idee einer Fortschrittskoalition und die Bereitwilligkeit, Kompromisse zu machen, um nach vorne zu kommen, die klang da ja mit und ist komplett verlustig gegangen. Und natürlich ist jedes Jahr ein wichtiges, was wir weiter verstreichen lassen, wenn man sich fragt, wo Investitionen getätigt werden und wo wir in eine Infrastruktur der Zukunft investieren, wo wir dann schon wissen, sie wird wieder ausgetauscht werden müssen, wenn wir die Klimaziele ernst nehmen. Und es wird viele soziale Verwerfungen geben, wenn der CO2-Preis hochgeht und die Gasheizung im Grunde genommen dann sehr teuer werden. Und dann wird die soziale Frage wieder aufkommen. Also die Frage ist ja, Thema Sprunginnovation haben wir eine eigene Agentur ja mal für gegründet. Wie schaffen wir das in Deutschland aus diesem Mini eventuell und nochmal in Frage stellen, tatsächlich mal zu sagen, wir gehen jetzt mal mutig den nächsten Schritt.
Den großen Sprung. Ja, also man muss das auch fürs Protokoll, glaube ich, nochmal sagen. Es gibt diese Vereinbarung, Sie haben den Koalitionsvertrag angesprochen, es gibt die Vereinbarung aus diesem ewig langen Koalitionsausschuss, den wir hatten jetzt im Frühjahr, als Sie da 20 Stunden zusammensaßen und mehr, dass man gesagt hat, wir bringen dieses Gesetz auf jeden Fall vor der Sommerpause auf den Weg, schließen es idealerweise ab, damit es eben zum 1. Januar in Kraft treten kann. Das ist das, was jetzt der Minister, was Robert Habeck beklagt. Jetzt ist für mich die Frage, und ich glaube für viele, die das beobachten, erleben wir da gerade eigentlich einen Streit in der Sache? Also das ist ja auch das, was die FDP vorbringt, aber auch andere, die sagen, nein, das ist einfach in der Sache nicht gut. Damit kommen wir nicht zu einem guten Ziel. Oder erleben wir da politische Ränkespiele, wo es um alles Mögliche geht? Die Frage, will man die Grünen in ihrer Bedeutung in der Regierung zusammenstutzen? Ist das vielleicht auch einem SPD-Kanzler ganz recht, dass der Rising Star Robert Habeck jetzt irgendwie so angeschossen ist? Haben Sie eine Vermutung oder könnten Sie das quantifizieren?
Naja, das Wichtige ist ja, glaube ich, auch wieder zu unterscheiden zwischen Bereitwilligkeit, die Details auszuhandeln, die noch nicht gut sind. Dafür muss ich aber den Prozess fahren. Und dann sollte ich den in einer Geschwindigkeit fahren und priorisieren, wenn ich ernsthaft ein Interesse daran habe, ein gutes Ergebnis rechtzeitig liefern zu können. Und einen Parallelprozess haben wir zum Beispiel mit dem Klimageld auch beschlossen, was natürlich eine soziale Abpufferung eigentlich mit sich bringen würde, was zufälligerweise auch im Finanzministerium nicht prioritär verhandelt wird, sprich die Umsetzung eines längst beschlossenen Instruments, hapert daran, dass man keine Ressourcen draufsetzt, diese infrastrukturellen Voraussetzungen, wie können wir es auszahlen, an die BürgerInnen tatsächlich jetzt mal umzusetzen. Und dieses Muster ist schon sichtbar. Und deshalb ist es aus unserer Sicht, aus der wissenschaftlichen in diesem Fall, immer wichtig.
Ist die so einheitlich, wenn Sie sagen, unserer Sicht?
Naja, meine Sicht. Aber jedenfalls die sich mit Transformationsprozessen beschäftigen, ne? Dass ich eine Ernsthaftigkeit an der Zielerreichung natürlich voraussetzen muss, ohne dann zu sagen, der Weg ist einfach. Aber entweder ich nehme diese Ernsthaftigkeit in die Prozessgestaltung mit rein oder ich lasse es. Und aus meiner Sicht kann man da nur ich lasse es inzwischen diagnostizieren. Und dann ist natürlich genau das, was Sie aufwerfen oder du aufwirfst, die nächste Frage. Wer macht das, warum, welche Interessen werden hier vertreten und ist die Interessenslage in der Industrie und der Gesellschaft eigentlich noch spiegelbildlich zu dem, was da Individuen im Kampf um die politische Macht miteinander austragen?
Aber es geht ja auch so ein bisschen kreuz und quer. Also wenn es nur die FDP wäre, dann könnte man da auch möglicherweise vor allem solche Motive vermuten. Aber ich musste aufhorchen, als ich beispielsweise Ottmar Edenhofer gehört habe, einer der führenden Klimaforscher ja auch in diesem Land, ganz wichtig in diesen Debatten gewesen in den letzten Jahren, Jahrzehnten kann man sagen. Und der ja auch gesagt hat, ganz ähnlich wie die FDP argumentiert, lasst uns da lieber den CO2-Preis als Rahmen setzen und das als starkes Muster und nicht zu sehr in einzelne Technologien hinein. Also die berühmte Technologieoffenheit. Was sagen Sie da an der Stelle? Also wie haben Sie das auch gehört? Haben Sie gedacht, was fällt der uns da jetzt in den Rücken? Also uns, der Scientists for Future, klimazugewandten Wissenschaft?
Wichtig ist ja zu gucken, was hat die klimazugewandte Wissenschaft sich auch für unglaubliche Mühe gemacht, anzugucken, welche Pfade der Klimaneutralität gibt es. Und da ist der CO2-Preis immer ein sehr wichtiges Instrument und überhaupt nicht ausreichend. Das kommt ja bei Standards zum Ausdruck. Das kommt bei der Frage, wie machen wir den sozialen Ausgleich? Thema Klimageld ist dann ja total relevant. Und was ich spannend fand, diejenigen, die sich die Mühe gemacht haben, in dem Fall der Kollege Sebastian Dulin mal durchzurechnen, was würde das denn heißen? Weil der Instrumentenmix muss ja die Lenkungswirkung entfalten können. Also diejenigen, die sagen, wir haben ein bestimmtes Klimabudget, fangen ja an zu fragen, wie können wir sämtliche Instrumente, die wir in der Hand haben, so neu ausrichten, dass wir diese Ziele erreichen können. Und da müsste der CO2-Preis jetzt so rasant, so stark steigen, damit er im Gebäudesektor diese Investitionshöhen puffern würde, dass wir irgendwie bei 2000 Euro die Tonne wären oder sowas. Mhm. Und dann ist natürlich eigentlich schon klar, dass du ein Instrument forderst, was überhaupt nicht politisch realisierbar ist. Und deshalb ist es ja eigentlich auch wichtig zu überlegen, worum geht's eigentlich? Ne, nochmal diese Frage zu stellen. Es geht um den Einbau neuer Heizungen heute. Mhm. Das ist das Erste. Und dann zu sagen, die laufen im Idealfall 30 Jahre. Das ist länger als 2045, wo wir schon klimaneutral sein müssen. Das heißt, ich mache eigentlich eine Präventionsmaßnahme, wenn ich sage, lass das mal mit den Gasheizungen, weil wir wissen, ihr müsst die rausreißen, wenn wir die Klimathematik ernst nehmen.
Und deshalb ist ich höre schon bei diesem Wenn, ne, dass sie da letztendlich insinuieren, manche tun das dann offenbar nicht.
Wenn die Maßnahmen, die ich vorschlage, zu der Zielerreichung nicht passen, und das ist ja der Auftrag von der Klimaforschung gewesen, und da sind die Ökonomen und die Sozialwissenschaftler natürlich genauso bemüht, weil die natürlich gesellschaftliche Veränderungsprozesse anschauen, dann haben wir ein Problem.
Ja.
Und deswegen ist es immer wieder so wichtig, da reinzugucken. Und ich glaube, in dem Fall ist es sowohl als auch total gut. Also den Preis zu steigern und Konsumregulierung auch mitzubringen etc. Aber jetzt zu sagen, lasst uns doch nicht bei Neueinbauten in einen obsoleten, alte Technologie nochmal investieren, die nicht mal kompatibel wäre. Und das ist ja der einzige Teil in dem Gesetz. Es muss 65% erneuerbar sein und im Zweifel umrüstbar. Was verkaufe ich dann den Leuten und warum? Also kann ich ja nur davon ausgehen, dass das mit der Klimapolitik und damit der Bepreisung nicht ernst genommen wird, weil sonst haben die soziale Frage wieder auf dem Teller und alle sagen, ihr könnt den CO2-Preis nicht anziehen, weil das würde bedeuten, die Leute haben es kalt.
Eine der Nachrichten dieses Tages, der überraschenden Nachrichten, es gab am Morgen eine groß angelegte Razzia gegen die Klimaschutzgruppe Letzte Generation in insgesamt 7 Bundesländern. Maja Göpel, Sie können das überhaupt nicht nachvollziehen. Das war so ein erster Impuls, den Sie uns heute mitgegeben haben, als wir gesprochen haben. Ich würde sagen, wir hören erst mal, was da genau untersucht wurde. Ne? Ein bisschen die Fakten zusammentragen, warum diese Razzia. Und dafür ist jetzt Gudula Geuter zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio, dort zuständig für alle Fragen rund um Recht und Gesetz. Gudula, was wird da ermittelt?
Es gab heute Durchsuchungen an 15 Objekten in 7 Bundesländern. Es sind 2 Konten beschlagnahmt worden und es geht um ein Ermittlungsverfahren. Das führt die, langer Name, Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Die ist angesiedelt bei der Generalstaatsanwaltschaft München. Und zwar richtet sich dieses Ermittlungsverfahren gegen 7 Mitglieder der letzten Generation zwischen 22 und 38 Jahre alt. Und die stehen im Verdacht der Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. In der Pressemitteilung, die es dazu gibt, steht, es habe viele Strafanzeigen von Bürgern gegeben. Und gegenüber Welt TV hat der Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Klaus Ruhland weiter erläutert.
Einzelheiten aus dem Ermittlungsverfahren kann ich hier natürlich jetzt nicht mitteilen. Wesentliche Grundlage ist allerdings hier ja diese Spendenkampagne, die von den 7 Beschuldigten organisiert und auch beworben wurde. Das Einsammeln dieser Gelder und letztlich dann die Verwendung dieser Gelder nach den bisherigen Erkenntnissen im Wesentlichen für die Begehung weiterer Straftaten ist einer der wesentlichen Anknüpfungspunkte für diese Annahme, dass hier kriminelle Handlungen abgesprochen mit einem übergeordneten Interesse vorgenommen werden.
Und diese Aktion soll 1,4 Millionen Euro mindestens erbracht haben. In der Erklärung, in der Pressemitteilung wird außerdem ein weiterer Verdacht geäußert gegen zwei der Beschuldigten, nämlich dass sie versucht haben sollen, im April 2022 die Ölpipeline Triest-Ingolstadt zu sabotieren.
Okay, also das der Überblick zu diesen Razzien, die es heute gab. Maja Göpel, bleiben Sie bei Ihrem zuerst getroffenen Urteil, dass das nicht nachvollziehbar ist, dass es überzogen ist?
Ich würde erstmal die beiden Strafbestände komplett voneinander trennen. Also Sabotage von einer Pipeline oder Spenden einsammeln, öffentlich relativ transparent zu sagen, das wollen wir damit machen. Für mich ist ja die interessante Frage an die Rechtsexpertin, wenn es noch keine kriminelle Vereinigung ist, wie kann denn dann die Spendensammlung für eine kriminelle Vereinigung der Anklagebestand sein? Oder ist es diese zur Bildung von?
Ja, also die Frage ist, ist das eine kriminelle Vereinigung? Genau. Dazu wird jetzt durchsucht und untersucht. Und wenn das eine kriminelle Vereinigung ist, dann wäre eben erstmal die Frage, sind das Mitglieder oder Unterstützer? Und es kann sogar auch das Mitwirken durch Spenden. Also hier geht es ja darum, dass diese sieben tatsächlich gesammelt haben sollen. Dann wären das wahrscheinlich Mitglieder der Vereinigung. Und diese kriminelle Vereinigung stellt aber auch die Unterstützung relativ scharf unter Strafe. Das heißt, hier bei der Durchsuchung geht es um die Frage, haben wir eine kriminelle Vereinigung oder nicht?
Also ich höre,
ja, total interessant ist ja für mich dieses Verhältnismäßigkeit, ne? Wäre da für mich absolut das Thema. Weil Sie haben ja auch noch gesagt, aus welcher Behörde es kommt, Extremismus, Terrorismus. Und kriminelle Vereinigung im Assoziationsraum ist für mich ja ein individuelles Interesse, auch gegen rechtsstaatliche Vereinbarungen versuchen durchzusetzen oder zu unterlaufen. Während die Idee von zivilem Ungehorsam ist ja, dass ich das transparent mache, alle Konsequenzen trage und auch bewusst trage und mich nicht vor ihnen versuche wegzudecken. Und vor allem auch in diesem Fall, und deswegen ist ja auch interessant, was passiert mit den ganzen, die gespendet haben. Wie breit ist denn die Spendendecke etc., dieses übergeordnete Interesse? Was vertritt diese Vereinigung? Sie verlangt ja eigentlich erstmal, nehmt Klimapolitik bitte ernst, haltet euch an völkerrechtliche Verträge. Es gibt ein verfassungsgerichtliches Urteil, was euch eigentlich dazu verpflichten würde, stärker politisch einzugreifen. Und auch die Forderungen, die damit verbunden sind, jetzt ist es ja gewechselt auf einen Bürgerrat, sind ja eigentlich erstmal demokratiebefördernde Maßnahmen. Also für mich ist diese Bezeichnung und das, was da tatsächlich stattbefindet, passt an vielen Punkten rein begrifflich so schwer aufeinander. Und deshalb frage ich mich dann schon, wenn wir gleichzeitig ReichsbürgerInnen, die mit Todesplänen und Erschießungskommandos etc. operieren, wie lange es da zum Teil braucht, nur weil sie halt im Geheimen operieren. Das ist diese Frage der Verhältnismäßigkeit.
Auch da hatten wir natürlich gerade Razzien jetzt im Reichsbürgerbereich in dieser Woche.
Und ja, die wollen Leute erschießen.
Ja, jetzt ist aber die Frage, können wir gerne gemeinsam diskutieren. Ja, ist das jetzt eine politische Justiz? Ja, man könnte auch sagen, das ist in Bayern, kommt aus München. Oder ist es vielleicht gerade das Gegenteil, eine Justiz, die nicht schaut, was sind möglicherweise die berechtigten Motive, die hehren Motive, sondern die einfach nur schaut, gibt es da eine Gruppierung, die sich formiert, die Geld sammelt, um Gesetzesverstöße vorzunehmen, also sozusagen ein blinder Gesetzgeber, Gudula Geuter.
Bevor ich in so eine Bewertung, ist das politische Justiz oder nicht, reingehe, würde ich gerne erstmal auf das Recht gucken.
Ja.
Und dieser 129a hat schon Ansatzstellen für genau das, was Sie sagen, Frau Göpel. Also es geht eben darum, dass wirklich Ziel und Zweck einer solchen Vereinigung die Begehung von Straftaten sein muss. Da streiten sich Juristen im Fall der letzten Generation jetzt schon, ob das hier der Fall ist, weil eben das dahinter liegende Ziel, um das es ja eigentlich geht, eben das ist, was Sie sagen, was ja jetzt eigentlich erstmal positiv wäre sozusagen. Nur mittels der Begehung von Straftaten. Jetzt kann man natürlich auch sagen, illegales Glücksspiel hat auch nicht erstmal die Straftat für sich, sondern die Gewinnerzielungsabsicht. Also gut, darüber kann man sich streiten, über diesen Punkt, aber das ist im Gesetz schon angelegt. Und dann ist eine Sache ganz wichtig, diese kriminelle Vereinigung,
sagte sie, und da war die Leitung weg, fürchte ich, an dieser Stelle.
Oh, das wäre ja tragisch.
Interessanter Cliffhanger, ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Aber gut, Maja Göppel, dann kriegen Sie erstmal diese Frage zur Bewertung, weil das ist natürlich, also ich höre es ja bei Ihnen schon raus, Sie wollen das nicht vergleichen. Aber ich frage mich manchmal, in der Tat muss eine Justiz nicht sozusagen genau diese positive Blindheit an den Tag legen. Wir gucken nicht nach den Motiven, warum jemand eine Ordnungswidrigkeit bis hin zur Straftat begeht, sondern wir als Staat haben die Verpflichtung, so etwas zu unterbinden. Und wenn wir feststellen, da gruppieren sich sogar Menschen, das ist nicht mehr sozusagen spontan, sondern da wird Geld gesammelt im großen Stil. 1,4 Millionen ist ja jetzt auch nicht nichts, um das zu begehen, um sozusagen auch den Bürgerinnen und Bürgern so eine Art Rechtssicherheit zu vermitteln. Wir sorgen für die Durchsetzung des Gewaltmonopols.
Ach, ich habe ja tatsächlich mit JuristInnen zusammenarbeiten dürfen in vielen Bereichen und aus meiner Sicht ist es unheimlich wichtig, nicht so zu tun, als wären die schwarzen Buchstaben wie so ein Algorithmus, der darunter poltert, ne? Sondern Rechtsprechung, und deshalb hat Frau Goldter ja auch gesagt, die Anwälte streiten sich, ist eine Interpretationssache immer. Hm. Und unsere Rechtsprechung hat sich im Laufe gesellschaftlicher Veränderungen auch immer angepasst. Und deshalb ist es aus meiner Sicht total wichtig, gar nicht erst so zu tun, als gäbe es dieses komplett Neutrale in der Rechtsprechung, sondern es hat immer ein Interpretationsspiel. Spielraum und immer einen Kontext und immer Individuen, die abwägen. Und deshalb auf jeden Fall diese Individuen schützen und sagen, die sollen das jetzt machen und diesen Interpretationsraum betreten. Und gleichzeitig aber nicht, die Vergleiche müssen ein Stück weit auch herhalten. Also deshalb sprechen wir auch von Präzedenzfällen in einigen Bereichen, die nämlich bisherige Annahmen oder bisherige Urteile durchaus ja auch in Frage stellen oder einen Tatbestand neu etablieren etc. Deshalb diese bewegliches Verständnis von Recht, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges, und deshalb finde ich es sehr gut, wenn man das möglichst nüchtern mal versucht zu betrachten, was passiert da gerade, und für aus meiner Sicht ist diese, was sind die Forderungen und die Transparenz und die Bereitwilligkeit, dieses individuelle Risiko komplett sehenden Auges auf sich zu nehmen. Jetzt ja auch dieses Wegsperren ohne Möglichkeit auf Bewährung für mehrere Monate für junge Menschen, was das mit deren Lebenslauf etc. macht. Und das alles ohne jegliche Androhung von Gewalt, ohne jegliche Hinterfragestellung von den eigentlich rechtlichen Strukturen, Sprichwort gegen die Verfassung, etwas umstürzen wollen etc. Es ist für mich, hinkt das einfach tatsächlich, wenn ich mir angucke, welche Sachverhalte wir sonst in der gleichen Kategorie anschauen.
Mhm. 1,4 Millionen Euro gesammelt.
Ist ja auch relevant. Ne?
Genau, für solche Aktionen. Das wäre jetzt nochmal meine abschließende Frage dann zu dem Thema. Könnte man das und auch diesen Aktionismus, der dahinter steckt, diese Energie, die viele junge Menschen da reinstecken, nicht vielleicht besser nutzen, weniger polarisierend, also so, dass man damit möglicherweise sogar eher Mehrheiten gewinnt, als vielleicht Mehrheiten abzuschrecken?
Aber das ist ja eine komplett andere Debatte, die möchte ich auch sehr gerne trennen. Ne? Ja. Und als was ich vorhin gesagt habe, heißt nicht, ich finde das super, was da gemacht wird, sondern ich finde es ganz wichtig, aufzupassen, was wir hier gerade mit jungen Menschen in dieser Republik machen. Es sind aber auch nicht nur junge Menschen. Mhm. Also es ist ja auch sehr breit und unterschiedlichen Altersgruppen. Und was dahinterliegende Ohnmachtsgefühl schon ein Stück weit auch ernst zu nehmen. So, ich bin dabei, dass diese Aktivitäten zu sehr viel Zündstoff geführt haben, dass die Frage, ob sie wirklich wirksam sind im Sinne von, der Klimaschutz wird davon verbessert. Ich glaube, das wird die Geschichte zeigen. Mir ist wichtig, Thema Geschichte auch zu gucken, dass viele Aktivitäten, die wir nachhinein aus der Zukunft zurückbetrachtet, als richtigen Durchbruch betrachtet haben, damals sicherlich mindestens ziviler Ungehorsam waren. Mhm. Bis hin zu, wie haben Frauen das Wahlrecht bekommen etc. Oder ja, im Grunde genommen, in welchen Sitzplatz packe ich mich als farbige Frau?
Rosa Parks.
Ja. Also deswegen, ich finde das ganz schwer zu beurteilen, weil wir nicht wissen, wie es läuft. Aber 1,4 Millionen Spenden ist ja auch eine Frage, woher kommt das? Ist das ein großer Spender? Oder ist das sowas wie Crowdsourcing, was ja eigentlich eine gewisse Form von, wir sehen das, was ihr macht, wir verstehen das, was ihr macht, auch ein Ausdruck sein könnte, dass es gar nicht so viele Leute, selbst wenn sie es nicht trauen, öffentlich zu sagen, weil der Diskurs so giftig inszeniert wird zum Teil ja auch. Also ich habe zum Teil, wenn ich mich Springer-Berichterstattung angeguckt habe, gewartet auf den nächsten Benny Ohnesorg. Also wann wird legitimiert, Selbstjustiz mit Gewalt auch umzusetzen? Das ist ja alles der Kontext, in dem ich diese Dinge betrachten muss. Mhm. Und deshalb würde ich da keine Prognose wagen.
Ich meine, mit dieser Bemerkung haben Sie natürlich jetzt den Diskurs auch gerade ein kleines bisschen mit aufgeheizt. Also
ich habe ihn wieder geöffnet, ja, so könnte man das sagen.
Aber gut, ich höre raus, die Geschichte wird es entscheiden. Auf jeden Fall ganz weit entfernt von dem Urteil des Bundeskanzlers bekloppt. Ich glaube,
mit solchen Kurzurteilen tun wir uns wirklich keinen Gefallen, weil wir wollen ja demokratisch lösungsfähig bleiben.
Ich glaube übrigens, dass ihm das nicht so ganz mal nebenbei passiert ist, sondern dass das schon sehr strategisch gesetzt war, dieses kleine Wort, weil er eben damit auch, glaube ich, Stimmungslagen aufnimmt in der Bevölkerung. Aber das ist eigentlich auch eine gute Überleitung zu dem, was wir gleich besprechen werden. Stimmungslagen der Bevölkerung, wie kriegt man eigentlich Veränderung in der Bevölkerung, in den Wahrnehmungen, in den Wünschen hin? Und das besprechen wir hier mit Maja Göpel im Deutschlandfunk Kultur. Wir können auch anders. Aufbruch in die Welt von morgen. Das ist der Titel des jüngsten Buches meines heutigen Gastes, Maja Göpel. Und das beschreibt ganz gut das Thema, für das Sie stehen, wie wahrscheinlich kaum jemand sonst so prominent in der deutschen Öffentlichkeit, nämlich wie wir den gesellschaftlichen Wandel hinkriegen, den wir nicht nur, aber vor allem natürlich auch ökologisch brauchen. Heute Morgen hatten wir ganz passend dazu Horst Obaschowski im Interview im Deutschlandfunk Kultur, einer, der ja schon seit vielen Jahren so die Zukunft erforscht, Zukunftsforscher ist so sein Titel. Ich habe das Interview gehört und gedacht, da sind Gedanken drin, die werden Ihnen wahrscheinlich gefallen. Zum Beispiel dieser Gedanke hier, den ich mal finden muss auch. Hier ist er.
Also die Deutschen sagen mehrheitlich, ich denke jetzt mehr über mein Leben nach, ich lebe bescheidener, ich konsumiere maßvoller und das überraschende Ergebnis, sie sagen noch dazu, ich vermisse nichts. Also weniger haben, weniger besitzen, weniger über Eigentum und anderes nachdenken. Stattdessen konzentrieren sie sich auf Immaterielles, das wichtiger wird als die materielle Wachstumssteigerung.
Also das, die Analyse von Horst Obaschowski heute Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Maja Göpel. Stimmt das? Oder ist da auch so ein bisschen Wunschdenken mit drin?
Ich weiß ja nicht, ob der Kollege empirisch gearbeitet hat, aber wir kriegen schon europaweit Umfragen, dass 74% eine Wellbeing Economy, also das ist ja der englische Begriff für jetzt Lebensqualität im weiteren Sinne, als eine andere Zielsetzung gerne hätten. Mhm. Und wir hatten gerade letzte Woche eine große dreitägige Konferenz im Europaparlament, nochmal Beyond Growth, also wie kann man eigentlich über das Wachstumsparadigma hinaus ein bisschen differenzierter hingucken, und das ist ja, was er beschreibt. Unter welchen Bedingungen fühlen wir uns eigentlich sicher versorgt, ne? Das ist ja ganz spannend, mit welchen Begriffen wir da operieren, ohne sie mal differenziert anzugucken. Versorgungssicherheit ist ja so einer. Oder Verzicht. Warum ist das immer negativ? Er hat ja gerade beschrieben, dass ich vermisse nichts. Ich verzichte darauf, den Erdball noch weiter zu ramponieren. Wäre ja eine Möglichkeit, das mal umzuinterpretieren. Zeitwohlstand ist ein anderer Begriff, der sich da ja auch Bahn bricht. Und die Idee, die wir momentan ja auch diskutieren, aus einigen Gewerkschaftsecken kommt die Vier-Tage-Woche, damit man diese Lebensaufgabenkombination, gerade wenn man noch Kinder im Haus hat, besser hinbekommt, ohne sich alle zu frittieren. Und die Idee, alle im Haushalt arbeiten 40 Stunden und haben noch zwei kleine Kinder unter 10. Und das ist ja auch nicht wirklich ein Lebensmodell, von dem man sagt, ja, dann ist richtig Fortschritt, selbst wenn dann das BIP vielleicht brummt. Und ich glaube, dass es deshalb so wichtig ist, zu gucken, wie können wir differenzierter hinschauen, weil eigentlich soll die Wirtschaft den Menschen dienen. So, ich glaube, auf den Satz können wir uns einigen. Ja. Und wenn wir da ein bisschen differenzierter eben gucken, also was sollte wachsen, was lassen wir vielleicht mal, wie können wir mit dem, was wir da haben an Ressourcen, sowohl ökologischen wie menschlichen, das ist ja das, was er auch beschreibt, es wollen sich nicht alle so überaus powern, dann haben wir einfach einen anderen Ressourcenbestand. Natürlich Einwanderung etc. diskutieren wir auch alles, aber es wäre natürlich auch eine Überlegung wert zu sagen, wo kommt denn eigentlich die optimale Versorgung irgendwann mal hin? Weil die Story, dass immer alles mehr werden muss, ist ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, eine ziemlich desperate, weil sie kein Ende hat. I can't get no satisfaction. Ist jetzt nicht irgendwie, wo man sagt, Mensch, da ist jemand sehr ausbalanciert, oder?
Ich meine, das Lied macht vielen Leuten Freude, aber nach wie vor. Ja,
Ab und zu ist das ja auch supi.
Ich höre, was Sie sagen, und ich glaube, na, ganz viele Menschen würden das sofort unterschreiben. Und dann kommt aber immer der Lackmustest. Leben wir das auch? Also leben wir das auch schon an den Stellen, wo es geht? Ja? Oder gibt es da nicht auch genauso dieses Lifestyle-Momentum? Ne? Also dass man sozusagen das so vor sich herträgt, aber in Wirklichkeit ganz häufig in alten Mustern bleibt, die vielleicht austauscht. Also dann ist sozusagen der Konsum wird dann nicht mehr über den Discounter oder über die Massenware bedient, sondern aus dem Manufaktumkatalog. Aber es bleibt letztendlich bei der Konsumlogik.
Ja, die interessante Sache ist ja auch bei Konsum, ne? Was denken wir da? Also, dass man erstmal einen Tisch zu Hause haben möchte, ist ja nicht verwerflich. Mhm. So, das glaube ich einig. In welcher Frequenz der dann ausgetauscht wird, weil man sagt, ach, der sieht nicht mehr schick genug aus und jetzt gibt's den neuen Style und dann schmeiße ich den anderen weg oder der ist eh Schrott. Ich habe den, wenn man den einmal zusammengeschraubt hat, kann man auch nicht mehr. Und so, da kommt natürlich die Manufaktumorientierung rein, dass ich versuche, langlebige Produkte zu erwerben, die ich dann im Zweifel auch gut weiter vertreiben kann. Ne? Und das ist ja so auch wie so ein Gütesiegel oder eine Genusskultur oder ein Stolzsein auf, wir haben das ja bei antiken Möbeln beispielsweise, sind wir stolz drauf, wenn die mehrere Generationen gehalten haben. Und das ist ja eine ganz andere Form des Umgangs. Und da geht es nicht darum, ob ich etwas kaufe, sondern was kaufe ich und wie habe ich auch vielleicht ein Verhältnis dazu. Diese Wegwerfgesellschaft ist ja eigentlich das, was wir unter Konsumismus als Begriff mit dem Ismus und dann beschreiben. Während, dass ich natürlich konsumare, etwas zu mir nehmen muss, einfach um mich zu füttern, um meinen Lebensalltag zu strukturieren, das ist völlig unbenommen. Die Frage des richtigen Maßes, mir fällt gerade auf, das ist so ein Metathema, was, glaube ich, heute in dieser Sendung verhandeln, oder?
Ja.
Also
ja.
Die Frage des richtigen Maßes.
Ja, und auch, und da bin ich bei diesem Begriff der Sprunginnovation, den Sie vorhin genannt haben, auch bei der Frage, wie schnell verändern sich eigentlich Menschen und damit Gesellschaften, und wie sind wir dazu konditioniert? Also wenn ich dran denke, Transformation, also ihr Forschungsbereich, ich habe den in der Politikwissenschaft kennengelernt, so Ende der 90er Jahre, da haben sich ganz viele beschäftigt mit der Transformation, die Mittel- und Osteuropa, in Deutschland eben das Gebiet der ehemaligen DDR erlebt hat nach 1989. Also wo es wahrscheinlich so die letzte große kollektive Erfahrung der Sprunginnovation gab, wo sich ein System auf einmal geändert hat, mit ganz viel negativen Erfahrungen. Bis heute merken wir das ja, das Thema Ost-West, die Traumatisierung. Und da frage ich mich manchmal jetzt mit Blick auf diese ökologische Transformation, die bevorsteht. Wir sind jetzt bei dieser an sich kleinen Frage, wie heizen wir? Aber da merkt man das ja schon. Nee, das können wir nicht irgendwie über 15, 20 Jahre ganz langsam machen. Da müssen wir jetzt langsam in der Stichtaglogik denken. Und da frage ich mich, ja, ist das etwas, was Gesellschaften eigentlich letztendlich immer überfordert?
Es kommt ja wieder auf den Prozess an. Ne? Und ich glaube auch, wenn man zurückguckt, die Sprunginnovation 89, ist ja auch anders angekündigt worden, als viele, die dann aus den ostdeutschen Ländern sie erfahren haben.
Es sollte schnell blühen, ne? Die Landschaft.
Ja, und nicht nur blühen, sondern die Idee ist ja auch wertschätzend vielleicht aufzunehmen und zu erhalten, was dort auch funktioniert hat. Viele haben es dann ja als ich werde einfach transformiert wahrgenommen. Ne? Und dass das überhaupt kein guter Zustand ist, das kennen wir, glaube ich, aus privaten Kontexten eben tatsächlich auch. Das heißt, in der Just Transition Forschung, das ist so diese, die war sehr stark und auch von den Bewegungen zwischen den Gewerkschaften und Industrie und Ökologie vor der Corona-Krise sehr erfolgreich. Also wirklich zu überlegen, wie schaffen wir das mit diesen Zeitplänen von, lasst uns mal 10 Jahre denken und rückwärts rechnen, wenn wir da sein müssten. Was sind Maßnahmen, die eine Richtungssicherheit mitbringen, ohne dass wir sagen, wir können das 1:1 planen, sondern mit Lernprozessen eingebaut. Ne? Und wie können wir die Betroffenen zu Beteiligten machen? Das ist so die Losung dessen, wie ich es schaffe, im Idealfall tatsächlich eine gewisse Form von Einverständnis und vor allem auch eine Kreativität derjenigen mit einfangen zu können, die sich verändern sollen. Und das ist natürlich immer eine Frage von, wie mache ich das, was ganz klassisch dann darauf einzahlt, ob das gelingt. Und ja, wir haben es halt einfach sehr stark ausgesessen. Deshalb ist jetzt diese Zeitfenster-Thematik so virulent geworden.
Und wie wichtig ist da sowas wie gesellschaftliche Mehrheiten? Wir waren schon bei dem Thema der letzten Generation, aber letztendlich auch ja bei dem Heizungsthema, wo wir feststellen, die Grünen, möglicherweise Robert Habeck, sogar schon im Stich gelassen von einigen anderen Grünen, aber nehmen wir es mal sozusagen parteipolitisch, die Grünen, die da ambitioniert stehen, schon merken, in ihrer Regierung gibt es einen Partner, der da gar nicht so richtig mitgehen will, und der andere, die SPD, die irgendwie so ein bisschen ambivalent da gerade abwartet, zeigt ja auch, wenn man das mal auf die politische Landschaft bezieht, es gibt möglicherweise gerade gar nicht den gesellschaftlichen Rückhalt für das, was wir eigentlich bräuchten.
Ja, aber da ist auch, glaube ich, immer wichtig zu verstehen, wie tatsächlich die Stimmungslage in der Gesellschaft ist. Und da haben wir nach wie vor ganz hohe Zustimmungswerte, auch zu der Energiewende.
Solange sie nicht konkret wird, ne? Aber dann, wenn dann die Leute anfangen.
Also auch die Anzahl der Personen, die sagen, ich habe schon Solar oder ich würde Solar machen und ich mache die Wärmepumpe, ist noch nicht so beliebt.
Ja, genau, also und da sind wir ja gerade.
Aber weil die sind, da, aber ist ja auch noch nicht so lange da.
Das ist immer ganz konkret. Da stehen die Leute dann davor und stellen fest, ups, mein Haus ist nicht so gut saniert. Ich müsste eigentlich relativ viel investieren, damit das Sinn macht. Kann ich das? Also auch ganz viele Unsicherheitsfaktoren. Was geht da technisch schon? Was kostet das? Wie viel kriege ich vom Staat wieder? Aber natürlich ahnen alle, nein, natürlich nicht so viel, wie ich investieren muss. Das wird auch einen ganz großen privaten Teil abverlangen. Und ich glaube, vielleicht sind wir da an dem Punkt. Also vielleicht ist die Bekämpfung des Klimawandels, der Umbau, wird jetzt langsam so konkret, dass mehr Menschen merken, was das bedeutet und dann vielleicht eher zu der kurzfristigen Lösung tendieren.
Ich fand neulich eine ganz interessante Statistik, wo jemand mal ausgerechnet hat, wie viel die Deutschen bereit sind, ständig in neue Autos zu investieren. Und deshalb ist ja immer auch die Frage, das Thema Eigentum verpflichtet, eine Instandhaltung mache ich ja auch in anderen Bereichen. Und wenn es dann eine andere Technologie wird, die teurer ist und ich dann aber noch eine große Subventionierung dafür bekomme und ich weiß, dass die Brennstoffe teurer werden, ich also mittelfristig, da kommen alle Berechnungen ja raus, auch finanziell, besser dastehen werde. Ich glaube auch ein Haus, was sehen wir jetzt gerade, ne, wie sich die Immobilienpreise verändern, für die, die noch nicht saniert sind und die Early Adopter waren, die gesagt haben, ich mach das, macht Sinn. Erstens hatten die nicht so ein Auftragsproblem, weil die es einfach früher gemacht haben. Zweitens sind die Preise jetzt ja auch gerade auf der Nachfrage durch die Decke. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die wieder sinken. Und die Branche ist ja dran. Die sagen, wir nehmen die Challenge. Ne? Challenge accepted. Das wäre ja einfach mal so ein Modus, mit dem man auch reagieren könnte. Ja. Aber wir schreiben medial herbei, dass die gerechtfertigte und natürliche Reaktion die maximale Wut sein sollte. Und dann ist natürlich die Gemengelage in der Bevölkerung. Wir sind soziale Wesen. Mit Verunsicherung können wir sehr unterschiedlich umgehen. Aber wenn mir alle sagen, die natürliche Reaktion ist jetzt richtig wütend zu werden, ja, dann wäre ich ja richtig wütend. Und wenn ich dann noch mit sehr viel Falschinformation richtig agitiert werde, dann kann ich mich in meiner Wut auch gut einrichten. Ja. So, ich habe aber auch die Möglichkeit zu sagen, alright, das macht mega Sinn, da sind richtige, gute Geschäftsmodelle drin, da ist eine Technologierevolution drin, sonst überholen uns die anderen Länder sowieso in dem, was an Technologien für die Zukunft in die Welt gesetzt werden. Das wäre für den Standort genial. Und wir machen das jetzt und ja, das hat viele Sollbruchstellen, ja, das nervt, aber ich habe eine Idee, ich habe eine Lösung. Thema Sprunginnovationen haben ja auch viel mit Open Innovation beispielsweise zu tun. Ich neulich ein super Gespräch in einem ganz anderen
ist
Bereich.
Ist Open Innovation Technologieoffenheit, darf ich das so übersetzen?
Nee, gar nicht. Okay. Technologieoffenheit ist was ganz anderes. Okay. Open Innovation heißt einfach, dass ich versuche, über die typischen Grenzen hinweg ein Ökosystem für die Innovation zu bauen. Also typischerweise versteht man darunter so etwas, entweder die Regierung spricht mit zivilgesellschaftlichen Akteuren oder Startups oder eben auch die Industrie nimmt sich Startup-Ideen mit dazu oder macht dann so Hackathons oder solche Sachen. Also, dass man die Grenzen der Einheiten, die miteinander eine Innovation vorantreiben, öffnet. Mhm. Das ist der Gedanke, denn so ein Ökosystemansatz heißt das. Und dann beispielsweise neulich mit einem Lebensmittelhändler ein super Gespräch gehabt, die gesagt haben, die Mehrwegpflicht. Wir würden das total gerne machen, es macht absolut Sinn, aber was passiert? Es gibt keinen Standard und deshalb baut jetzt jede einzelne größere Handelskette sein eigenes Ding. Das heißt, die KonsumentInnen latschen dann wieder mit den Dingern, die sind genervt. Warum setzt man sich nicht hin, macht einen Open Innovation Ansatz, sucht sich die Startups rein und sagt, die anderen Handelsketten setzen sich an den Tisch und sagen, das sind bei uns die Voraussetzungen ungefähr. Und ihr macht uns jetzt mal das beste Produkt und das ist dann verpflichtend in allen Märkten auch anzunehmen. Das wären so Sprunginnovationsgedanken.
Das ist eine super Idee. Ich kann das an dieser Stelle abbinden. Ich habe ja vorhin die Transformation 1989 angesprochen. Ja. Die DDR hatte so ein ganz wunderbares Mehrwegsystem. Zero hieß es, glaube ich. Also wo wirklich in den Nachbarschaften die Leute Produktverpackungen der unterschiedlichsten Größe immer wieder zurückbringen konnten. Mhm. Sozusagen an einer zentralen Stelle. Natürlich nicht verschiedene Märkte. Also vielleicht hätte man da einiges erhalten können, was uns heute fehlt. Maya Göpel, ich habe Ihnen zugehört. Ich habe an manchen Stellen gedacht, ach super, vielleicht müsste man das mal transkribieren. Olaf Scholz hinlegen und vielleicht könnte er mal zwischendurch so eine kleine Ansprache in diesem Stil halten, damit der Robert Habeck das nicht die ganze Zeit alleine machen muss. Aber
ich fände es super, wenn jemand, der als Klimakanzler angetreten ist, zumindest die Zielerreichung priorisieren würde.
Maya Göpel, das ist jetzt wirklich nicht das wichtigste Thema des Tages, aber ich will es Ihnen und niemandem vorenthalten. Die Seniorentanzgruppe der Arbeiterwohlfahrt wird jetzt heute in ungefähr einer Stunde, 14 Uhr auftreten. Sie erinnern sich, die Gruppe mit den Sombrero-Hüten und...
Über mein Haupt.
Sie erinnern sich nicht, haben Sie nicht mitbekommen. Das war großes Thema auch in der Boulevardpresse, dass da also eine Seniorentanzgruppe, darf ich das so sagen? Ich glaube ja, doch. Also eine Gruppe von Frauen von der Arbeiterwohlfahrt auftreten sollte, wollte bei der Bundesgartenschau und dann eben so mexikanische Kostüme, Pharaonenkleider und eben so mexikanische Sombreros hatte. Und Sie ahnen es schon, Sie sind ja vertraut mit den Debatten, kulturelle Aneignung, der Vorwurf und ein großes Hin und Her. Heute werden Sie auftreten, allerdings ohne Hüte. Ist das die salomonische Lösung?
Das ist auch wieder das richtige Maß, eigentlich eine ganz gute Idee, ne? Weil ich habe so das Gefühl, in beide Richtungen kann es ja zu extrem werden. Also ich habe viel die Erfahrung gemacht, wo ich dachte, ach Mensch, von der Seite, die sich da aufklärend nennt, so hart gegen Personen, die sich dem noch nicht gestellt haben, vorzugehen, dass es nur sehr abwertend und zu eigentlich Abwehrhaltung führend aufgenommen werden kann. Also kann man jedem Erziehungsratgeber ja auch nachgucken. Wie können Sie oder du im Fall vom Kind, es hilft meistens wenig. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich sowas wie Normkaskaden in einer Gesellschaft. Also wo man sagt, bestimmte Themen haben wir neu verhandelt. Auch das ist eine evolutionäre Entwicklung und eigentlich auch eine zivilisatorische Errungenschaft vielleicht, dass wir uns über die Zeit in eine bestimmte Richtung orientiert haben. Und dann gibt es bestimmte Dinge, wo man sagt, das tun wir jetzt nicht mehr. Und je entgifteter man das hinkriegt, wie bei so vielen, umso einfacher wird es, diesen Weg zu gehen und auch zu finden, wann sollten eigentlich, wann denken denken, wir sollten eigentlich alle mitbekommen haben, wo diskriminierende Elemente mitschwingen, wo braucht es vielleicht nochmal eine Einladung, das zu entdecken und wo sagt man wirklich, das nehmen wir raus aus dem, was eine akzeptable Ausdrucksform ist.
Also Sie würden sagen, da sind Übergangsfristen schon in Ordnung. Also anders als jetzt bei dem Heizungsaustausch beispielsweise.
Ich weiß nicht, also wenn man ganz ehrlich mal hinguckt, war ja diese Geschichte, wir brauchen eine Wärmewende jetzt auch kein Thema, was Robert Habeck letzten Sommer entdeckt hat. Ne?
Ja, das stimmt.
Okay. Also es ist irgendwie ja auch total.
Nee, ich finde das bloß interessant unter dem Aspekt, also was Menschen, die das dann voranbringen, auch diejenigen, die das halt schwer kritisiert haben, weswegen dann die Bundesgartenschau erstmal gesagt, kann man das heute noch machen, die drängen ja auch so ein bisschen auf die Zeit und sagen, alle sagen uns immer, das sind Prozesse, gebt den Leuten Zeit, dass sie da ankommen. Aber wenn wir da immer so nachsichtig sind, ja, dann ist die Veränderung eine Schnecke.
Genau, und dann würde ich sagen, pick your fights.
Okay.
Bei den Sombreros, also, ich bin Teil der noch nicht ausreichend gebildeten, wo ich jetzt sofort sagen kann, was da der schlimme Vorwurf ist.
Ob sich halt auch wirklich Leute ernsthaft verletzt fühlen, das ist halt auch nochmal der Punkt. Ne? Also ich finde, das ist eine echt eine wichtige Kategorie an der Stelle, dass man sich fragen kann, da gibt es klare Dinge. Ja, wir haben einen Tübinger Bürgermeister, der hat das gerade mal wieder leider zur Schau gestellt. Ne? Also dass es so bestimmte Begrifflichkeiten gibt, wo gesellschaftlich klar ist, nee, geht nicht mehr, macht man nicht mehr. Bei den Sombreros, also ich glaube, die Bild-Zeitung hat sich auch die Mühe gemacht und irgendwie in Mexiko nachgefragt. Natürlich, ne, intendiert, sie wollten dann natürlich auch diese Antwort haben. Nein, wir haben überhaupt kein Problem damit. Ich denke,
auf der anderen Seite, was soll man am Souvenirshop im Flughafen mitnehmen? Sombrero. Also es ist ja was, für mich wäre die Unterscheidung ganz wichtig zu treffen, was ist etwas, was mit mir als Person qua Abstammung, qua Kulturraum oder natürlich körperlicher Verfasstheit zu tun hat oder ein Kleidungsstück, was ich auf- und absetzen kann. Ich glaube, da könnte man zumindest sagen, da gibt es eine Grenze.
Maja Göpel, herzlichen Dank für diesen Gedanken, herzlichen Dank für die Einordnung zu den Themen des Tages hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Franzen.